Rainer, lies mal vor. Die schwarze Spinne, Teil 8. Da bebte von ungeheurem Donnerschlag das ganze Haus. Der Missetäter stürzte rücklings nieder, ein roter Glutstrom brach aus dem Loch hervor, und mittendrin saß groß und schwarz, aufgeschwollen im Gift von Jahrhunderten, die Spinne, und glotzte in giftiger Lust über die Frevler hin, die versteinert in tödlicher Angst kein Glied bewegen konnten, dem schrecklichen Untier zu entrinnen, das langsam und schadenfroh ihnen über die Gesichter kroch, ihnen einimpfte den feurigen Tod. Da erbebte das Haus von schrecklichem Wehgeheul, wie 100 Wölfe es nicht auszustoßen vermögen, wenn der Hunger sie peinigt. Und bald erscholl ein ähnliches Wehgeschrei aus dem neuen Haus, und Christen, der eben den Berg aufkam von der heiligen Messe, meinte, es sei ein Räuber eingebrochen, und seinen starken Armen trauend, stürzte er den Seinen zu Hilfe. Er fand keine Räuber, aber den Tod. Mit diesem rangen Frau und Mutter und hatten schon keine Stimme mehr in den hoch aufgelaufenen schwarzen Gesichtern. Ruhig schlummerten seine Kinder, und gesund und rot waren ihre munteren Gesichter. Es stieg in Christen die schreckliche Ahnung dessen auf, was geschehen war. Er stürzte ins untere Haus. Dort sah er die Diensten alle verendet, die Stube zur Totenkammer geworden. Geöffnet das schauerliche Loch im Türpfosten, in des scheußlich entstellten Knechtes Hand den Bohrer und auf des Bohrers Spitze den schrecklichen Zapfen. Jetzt wußte er, was da geschehen war, schlug die Hände über dem Kopf zusammen, und wenn die Erde ihn verschlungen hätte, so wäre es ihm recht gewesen. Da kroch etwas hinterm Ofen hervor, schmiegte sich ihm an. Entsetzt fuhr er zusammen, aber es war nicht die Spinne. Es war ein armes Bübchen, das er um Gottes Willen ins Haus genommen und unter dem ruchlosen Gesinde gelassen hatte. Wie es jetzt auch viel geschieht, dass man Kinder um Gottes Willen nimmt und sie dem Teufel in die Hände spielt. Das hatte keinen Teil genommen an den Gräueln des Gesindes, war erschreckt hinter den Ofen geflohen. Ihn allein hatte die Spinne verschont. Er konnte nun den Hergang erzählen. Aber noch während das Bübchen erzählte, scholl durch Wind und Wetter Angstgeschrei von anderen Häusern her. Wie in 100-jähriger aufgeschwellter Lust flog die Spinne durch die Talschaft, las zuerst die üppigsten Häuser sich aus, wo man am wenigsten an Gott dachte, aber am meisten an die Welt, daher von dem Tod am wenigsten wissen mochte. Noch war es nicht Tag geworden, so war die Kunde in jeglichem Haus. Die alte Spinne sei losgebrochen, gehe aufs Neue todbringend um in der Gemeinde. Schon lägen viele tot, und hinten im Tal fahr Schrei um Schrei zum Himmel auf von den Gezeichneten, die sterben müssten. Da kann man sich denken, welch Jammer im Land war, welche Angst in allen Herzen, was das für eine Weihnacht war in Sumiswald. An die Freude, die sie sonst bringt, konnte keine Seele denken, und solcher Jammer kam vom Frevel der Menschen. Der Jammer ward aber alle Tage größer, denn schneller, giftiger als das frühere Mal war die Spinne jetzt. Bald war sie zuvörderst, bald zuhinterst in der Gemeinde. Auf den Bergen im Tal erschien sie zur gleichen Zeit. Wie sie früher meist hier einen, dort einen gezeichnet hat zum Tod, so verließ sie jetzt selten ein Haus, ehe sie alle vergiftet. Erst wenn alle im Tod sich wandten, setzte sie sich auf die Schwelle und glotzte schadenfroh in die Vergiftung, als ob sie sagen wollte, sie sei es, und sie sei doch wieder da, wie lange man sie auch einsperrt. Es schien, als ob sie wüsste, ihr sei wenig Zeit vergönnt, und als ob sie sich viel Mühe ersparen wollte, sie tat, wo sie konnte, viele auf einmal ab. Darum lauerte sie am liebsten auf die Züge, welche die Toten zur Kirche geleiten wollten. Bald hier, bald dort, am liebsten unten am Kirchstalden tauchte sie mitten in den Haufen auf oder glotzte plötzlich vom Sarg herab auf die Begleitenden. Da fuhr dann ein schreckliches Wehgeschrei aus dem begleitenden Zug zum Himmel auf. Mann um Mann fiel nieder, bis der ganze Zug der Begleitenden am Weg lag und rang mit dem Tod, bis kein Leben mehr unter ihnen war und um den Sarg ein Haufen Tote lag, wie tapfere Krieger um ihre Fahne liegen, von der Übermacht erfasst. Da wurden keine Toten mehr zur Kirche gebracht, niemand wollte sie tragen, niemand geleiten. Wo der Tod sie streckte, da ließ man sie liegen. Verzweiflung lag überm ganzen Tal. Wut kochte in allen Herzen, strömte in schrecklichen Verwünschungen gegen den armen Christen aus. An allem sollte jetzt er schuld sein. Jetzt auf einmal wussten alle, dass Christen das alte Haus nicht hätte verlassen, das Gesinde nicht sich selbst überlassen sollen. Auf einmal wussten alle, dass der Meister für sein Gesinde mehr oder minder verantwortlich sei, dass er wachen solle über Beten und Essen, wehren solle gottlosem Leben, gottlosen Reden und gottlosem Schänden der Gaben Gottes. Jetzt war allen auf einmal Hofacht und Hochmut vergangen. Sie taten diese Laster in die unterste Hölle hinunter und hätten es kaum Gott geglaubt, dass sie dieselben noch vor wenig Tagen so schmählich an sich getragen. Sie waren alle wieder fromm, hatten die schlechtesten Kleider an und die alten verachteten Rosenkränze wieder in den Händen und überredeten sich selbst, sie seien immer gleich fromm gewesen, und an ihnen fehlte es nicht, dass sie Gott nicht das Gleiche überredeten. Christen allein unter ihnen allen sollte gottlos sein, und Flüche wie Berge kamen von allen Seiten auf ihn her. Und war er doch vielleicht unter allen der Beste, aber sein Wille lag gebunden an seiner Frauenwillen. Und dieses Gebundensein ist allerdings eine schwere Schuld für jeden Mann, und schwerer Verantwortung entrinnt er nicht, weil er anders ist, als Gott ihn will. Das sah Christen auch ein, darum war er nicht trotzig, pochte nicht, gab sich schuldiger dar, als er war. Aber damit versöhnte er die Leute nicht. Erst jetzt schrien sie einander zu, wie groß seine Schuld sein müsse, da er so viel auf sich nehme, so weit sich unterziehe, es ja selbst bekenne, er sei nichts wert. Er aber betete Tag und Nacht zu Gott, dass er das Übel wende, aber es ward schrecklicher von Tag zu Tag. Er ward es inne, dass er gut machen müsse, was er gefehlt, dass er sich selbst zum Opfer geben müsse, dass an ihm liege die Tat, die seine Ahnfrau getan. Er betete zu Gott, bis ihm so recht feurig im Herzen der Entschluss emporwuchs, die Talschaft zu retten, das Übel zu sühnen, und zum Entschluss kam der standhafte Mut, der nicht wankt, immer bereit zur gleichen Tat, am Morgen wie am Abend. Da zog er herab mit seinen Kindern aus dem neuen Haus ins alte Haus, schnitt zum Loch einen neuen Zapfen, ließ ihn weihen mit geheiligtem Wasser und heiligen Sprüchen, legte zum Zapfen den Hammer, setzte zu den Betten der Kinder sich und harrte der Spinne. Da saß er, betete und wachte und rang mit dem schweren Schlaf festen Mutes und wankte nicht. Aber die Spinne kam nicht, obwohl sie sonst überall war, und immer größer war das Sterben, immer wilder die Wut der Überlebenden. Mitten in diesen Schrecken wollte eine wilde Frau ein Kind gebären. Da kam den Leuten die alte Angst. Ungetauft möchte die Spinne das Kindlein holen, das Pfand ihrer alten Pacht. Die Frau gebärdete sich wie unsinnig, hatte kein Gottvertrauen, umso mehr Hass und Rache im Herzen. Man wusste, wie die Alten gegen den Grünen sich geschützt vor Zeiten, wenn ein Kind geboren werden sollte, wie der Priester der Schild war, den sie zwischen sich und den ewigen Feind gestellt. Man wollte auch nach dem Priester senden, aber wer sollte der Bote sein? Die unbegrabenen Toten, welche die Spinne bei den Leichenzügen erfasst, sperrten die Wege, und würde wohl ein Bote über die wilden Höhen der Spinne, die alles zu wissen schien, entgehen können, wenn er den Priester holen wollte? Es zagten alle. Da dachte endlich der Mann der Frau, wenn die Spinne ihn haben wolle, so könne sie ihn daheim fassen wie auf dem Weg. Wenn ihm der Tod bestimmt sei, so entrinne er ihm hier nicht und dort nicht. Er machte sich auf den Weg. Aber Stunde um Stunde rann vorüber. Der Bote kam nicht wieder. Wut und Jammer wurden immer entsetzlicher. Die Geburt rückte näher. Da riss die Frau in der Wut der Verzweiflung vom Lager sich auf, stürzte hin nach Christens Haus, dem tausendfach Verwünschten, der betend bei seinen Kindern saß, des Kampfes mit der Spinne gewärtig. Weither schon tönte ihr Geschrei, ihre Verwünschungen donnerten an Christens Tür, lange ehe sie dieselbe aufriss und den Donner in die Stube ihm brachte. Als sie hereinstürzte, so schrecklichen Angesichts, da fuhr er auf. Wusste er es nicht, war es Christine in ihrer ursprünglichen Gestalt. Aber unter der Tür hemmte der Schmerz ihren Lauf. An den Türpfosten wand sie sich, die Flut der Verwünschungen ausgießend über den armen Christen. Er sollte der Bote sein, wenn er nicht verflucht sein wolle mit Kind und Kindeskindern in Zeit und Ewigkeit. Da überwallte der Schmerz ihr Fluchen, und ein Söhnlein war geboren von der wilden Frau auf Christens Schwelle. Und alle, die ihr gefolgt waren, stoben ins Weite, des Schrecklichsten gewärtig. Das unschuldige Kindlein hielt Christen in den Armen. Stechend und wild und giftig starrten aus des Weibes verzerrten Zügen dessen Augen ihn an. Und es ward ihn immer mehr, als trete die Spinne aus ihnen heraus, als sei sie es selbst. Da kam Gottes Kraft in ihn, und ein übermenschlicher Wille ward in ihm mächtig. Einen innigen Blick warf er auf seine Kinder, hüllte das Neugeborene in sein warm Gewand, sprang über die glotzende Frau den Berg hinunter das Tal entlang Sumiswald zu. Zur heiligen Weihe wollte er das Kind selbst tragen, zur Sühne der Schuld, die auf ihm lag, dem Haupt seines Hauses, das Übrige überließ er Gott. Tote hemmten seinen Lauf, vorsichtig musste er seine Tritte setzen. Da ereilte ihn ein leichter Fuß. Es war das arme Bübchen, dem es graute bei dem wilden Weib, das ein kindlicher Trieb dem Meister nachgetrieben. Wie Stacheln fuhr es durch Christens Herz, dass seine Kinder alleine bei der wütenden Frau seien. Aber sein Fuß stund nicht still, strebte dem heiligen Ziel zu. Schon war er unten am Kirchstalden, hatte die Kapelle im Auge. Da glühte es plötzlich vor ihm mitten im Weg. Es regte sich im Busch. Im Weg saß die Spinne. Im Busch wankte rot ein Federbusch. Und hoch hob sich die Spinne als wie zum Sprung. Da rief Christen mit lauter Stimme zum dreieinigen Gott. Und aus dem Busch ertönte ein wilder Schrei. Es schwand die rote Feder. In des Bübchens Arme legte er das Kind und griff, dem Herrn seinen Geist empfehlend, mit starker Hand die Spinne, die, wie gebannt durch die heiligen Worte, am gleichen Fleck stehen blieb. Glut strömte durch sein Gebein, aber er hielt fest. Der Weg war frei, Und das Bübchen, verständigen Sinnes, eilte dem Priester zu mit dem Kind. Christen aber, Feuer in der starken Hand, eilte geflügelten Laufs seinem Haus zu. Schrecklich war der Brand in seiner Hand. Der Spinne Gift drang durch alle Glieder. Zu Glut ward sein Blut. Die Kräfte wollten erstarren, der Atem stocken, aber er betete fort und fort, hielt Gott fest vor Augen, hielt aus in der Hölle Glut. Schon sah er sein Haus, mit dem Schmerz wuchs sein Hoffen, unter der Tür war die Frau. Als dieselbe ihn kommen sah, ohne Kind, stürzte sie sich ihm entgegen, einer Tigerin gleich, der man die Jungen geraubt. Sie glaubte an schändlichsten Verrat. Sie achtete sich seines Winkens nicht, hörte nicht die Worte aus seiner keuchenden Brust, stürzte in seine vorgestreckten Hände, klammerte an sie sich an. In Todesangst musste er die wütende schleppen zum Haus hinein, musste frei die Arme kämpfen, ehe es ihm gelingt, ins alte Loch die Spinne zu drängen, mit sterbenden Händen den Zapfen vorzuschlagen. Er vermag's mit Gottes Hilfe. Den sterbenden Blick wirft er auf die Kinder. Hold lächeln sie im Schlaf. Da wird es ihm leicht. Eine höhere Hand schien seine Glut zu löschen. Und laut betend schließt er zum Tod seine Augen. Und Frieden und Freude fanden die auf seinem Gesicht, die vorsichtig und angstvoll kamen, zu schauen, wo die Frau geblieben. Erstaunt sahen sie das Loch verschlagen, aber die Frau fanden sie versenkt und verzerrt im Tode liegen. An Christens Hand hatte sie den feurigen Tod geholt. Noch standen sie und wussten nicht, was geschehen war, als mit dem Kind das Bübchen wiederkehrte, vom Priester begleitet, der das Kind schnell getauft nach damaliger Sitte und wohlgerüstet und mutvoll dem gleichen Kampf entgegengehen wollte, in dem sein Vorgänger siegreich das Leben gelassen. Aber solch ein Opfer forderte Gott nicht von ihm. Den Kampf hatte schon ein anderer bestanden. Lange fassten die Leute nicht, welch große Tat Christen vollbracht. Als ihnen endlich Glaube und Erkenntnis kam, da beteten sie freudig mit dem Priester, dankten Gott für das neu geschenkte Leben und für die Kraft, die ihr Christen gegeben. Diesem aber baten sie im Tod noch ihr Unrecht ab und beschlossen, mit hohen Ehren ihn zu begraben. Sein Andenken stellte sich glorreich wie das eines Heiligen in aller Seelen. Sie wussten nicht, wie ihnen war, als der so schreckliche Schreck, der fort und fort durch ihre Glieder zitterte, auf einmal geschwunden war und sie mit Freuden wieder in den blauen Himmel hinaufsehen konnten, ohne Angst, die Spinne krieche unterdessen auf ihre Füße. Sie beschlossen viele Messen und einen allgemeinen Kilchgang. Vor allem wollten sie die beiden Leichen bestatten, Christen und seine Drängerin. Dann sollten auch die anderen eine Stätte finden, soweit es möglich war. Es war ein feierlicher Tag, als das ganze Tal zur Kirche wanderte, und auch in manchem Herzen war es feierlich. Manche Sünde ward erkannt, manch Gelübde ward getan, und von dem Tag an wurde viel übertriebenes Wesen auf den Gesichtern und in den Kleidern nicht mehr gesehen. Als in der Kirche und auf dem Kirchhof viele Tränen geflossen, viele Gebete geschehen waren, gingen alle aus der ganzen Talschaft, welche zum Begräbnis gekommen waren, und gekommen waren alle, die ihrer Glieder mächtig waren, zum üblichen Imbiss ins Wirtshaus. Da geschah es nun, dass wie üblich Frauen und Kinder an einem eigenen Tisch saßen, die sämtliche erwachsene Mannschaft aber Platz hatte an dem berühmten Scheibentisch, der jetzt noch im Bären zu Sumiswald zu sehen ist. Er ward aufbewahrt zum Andenken, dass einst nur noch 2 Dutzend Männer waren, wo jetzt an 2000 wohnen. Zum Andenken, dass auch das Leben der 2000 in der Hand dessen stehe, der die 2 Dutzend gerettet. Damals säumte man sich nicht lange an der Gräbt. Es waren die Herzen zu voll, als dass viel Speise und Trank Platz gehabt hätte. Als sie aus dem Dorf hervor auf die freie Höhe kamen, sahen sie eine Röte am Himmel, und als sie heimkamen, fanden sie das neue Haus niedergebrannt bis auf den Boden. Wie das zugegangen, erfuhr man nie. Aber was Christen an ihnen getan, vergaßen die Leute nicht. An seinen Kindern vergalten sie es. Fromm und wacker erzogen sie dieselben in den frommsten Häusern. An ihrem Gut vergriff sich keine Hand, obgleich keine Rechnung zu sehen war. Es wurde gemehrt und wohl besorgt, und als die Kinder erwachsen waren, so waren sie nicht nur nicht um ihr Gut betrogen, sondern noch viel weniger um ihre Seelen. Es wurden rechtschaffene, gottesfürchtige Menschen, die Gnade bei Gott hatten und Wohlgefallen bei den Menschen, die Segen im Leben fanden und im Himmel noch mehr. Und so blieb es in der Familie, und man fürchtete die Spinne nicht, denn man fürchtete Gott. Und wie es gewesen war, so soll es sein. So Gott will, auch bleiben, solange hier ein Haus steht, solange Kinder den Eltern folgen, in Wegen und Gedanken. Hier schwieg der Großvater, und lange schwiegen alle. Und die einen sannen dem Gehörnten nach, und die anderen meinten, er schöpfe Atem und fahre dann weiters fort. Endlich sagte der ältere Götti,
»An dem Scheibentisch bin ich manchmal gesessen und habe von dem Sterben gehört, und dass nach demselben sämtliche Mannschaft in der Gemeinde daran Platz gehabt. Aber wie genau alles zugegangen, das konnte mir niemand sagen. Die einen stirbten dies, andere anders. Was sag mir, wo hast du denn das alles vernommen?«
»Hey«, sagte der Großvater, »das erbte sich bei uns vom Vater auf den Sohn. Und als das Andenken davon bei den anderen Leuten im Tal sich verlor, hielt man es in der Familie sehr heimlich und scheute sich, etwas davon unter die Menschen zu lassen. Nur in der Familie redete man davon, damit kein Glied derselben vergesse, was ein Haus baut und ein Haus zerstört, was Segen bringt und Segen vertreibt. Du hörst es meiner Alten wohl noch an, wie ungern sie es hat, wenn man so öffentlich davon redet. Aber mich dünkt, es täte je länger, je nöter davon zu reden, wie weit man es mit Hochmut und Hofart bringen kann. Darum tue ich auch nicht mehr so geheim mit der Sache. Und es ist nicht das erste Mal, dass ich unter guten Freunden sie erzähle. Ich denke immer, was unsere Familie so viele Jahre im Glück erhalten, das werde auch anderen nicht schaden. Und recht sei es nicht, ein Geheimnis mit dem zu machen, was Glück und Gottes Segen bringt.«
»Du hast recht, fetter Mann«, antwortete der Götti. »Aber fragen muss ich dich doch noch. War denn das Haus, welches du vor 7 Jahren einrissest, das uralte? Ich kann das fast nicht glauben.«
»Nein«, sagte der Großvater, »das uralte Haus war gar baufällig geworden, schon vor fast 300 Jahren, und der Segen Gottes in Feldern und Matten hatte schon lange nicht mehr Platz darin. Und doch wollte es die Familie nicht verlassen, und ein neues bauen durfte sie nicht. Sie hatte nicht vergessen, wie es dem früheren ergangen. So kam sie in große Verlegenheit und fragte endlich einen weisen Mann, der zu Haslebach gewohnt haben soll, um Rat. Der soll geantwortet haben, ein neues Haus könnten sie wohl bauen, an die Stelle des Alten und nicht anderswo. Aber 2 Dinge müssten sie wohl bewahren. Das alte Holz, worin die Spinne sei,
den alten Sinn, der ins alte Holz die Spinne geschlossen, dann werde auch der alte Segen im neuen Haus sein. Sie bauten das neue Haus und fügten mit Gebet und Sorgfalt das alte Holz ein, und die Spinne rührte sich nicht. Sinn und Segen änderten sich nicht. Auch das neue Haus wurde aber bald wiederum alt und klein, wurmstichig und faul sein Holz. Nur der Pfosten hier blieb fest und eisenhart. Mein Vater hätte schon bauen sollen. Er konnte es erwehren. Es kam an mich. Nach langem Zögern wagte ich es. Ich tat wie die früheren, fügte das alte Holz dem neuen Haus bei, und die Spinne regte sich nicht. Aber gestehen will ich es. Mein Lebtag betete ich nie so inbrünstig wie damals, als ich das verhängnisvolle Holz in Händen hatte. Die Hand, der ganze Leib brannte mir. Unwillkürlich musste ich sehen, ob mir nicht schwarze Flecken wüchsen an Hand und Leib. Und ein Berg fiel mir von der Seele, als endlich alles an seinem Ort stund. Da ward meine Überzeugung noch fester, dass weder ich noch meine Kinder und Kindeskinder etwas von der Spinne zu fürchten hätten, solange wir uns fürchten vor Gott. Da schwieg der Großvater, und noch war der Schauer nicht verflogen, der ihnen den Rücken heraufgekrochen, als sie hörten, der Großvater hätte das Holz in Händen gehabt, und sie dachten, wie es ihnen wäre, wenn sie es auch da reinnehmen müssten. Endlich sagte der Vetter,
»Es ist schade, dass man nicht weiß, was an solchen Dingen wahr ist. Alles kann man kaum glauben, und etwas muss doch an der Sache sein, sonst wäre das alte Holz nicht da. Sei jetzt daran wahr, was da wolle, so könne man viel daraus lernen«, sagte der jüngere Götti, »und dazu hätten sie noch kurze Zeit gehabt. Es dünke ihn, er sei eben erst aus der Kirche gekommen.« »Sie sollten nicht zu viel sagen«, sagte die Großmutter, »sonst fange ihr Alter ihnen eine neue Geschichte an. Sie sollten jetzt auch einmal essen und trinken, es sei ja eine Schande, wie niemand esse und trinke. Es soll doch nicht alles schlecht sein. Sie hätten angewendet, so gut sie es verstanden.« Nun ward viel gegessen, viel getrunken und zwischendurch gewechselt manch verständige Rede, bis groß und golden am Himmel der Mond stund, die Sterne aus ihren Kammern traten, zu mahnen die Menschen, dass es Zeit sei, schlafen zu gehen in ihre Kämmerlein. Die Menschen sahen die geheimnisvollen Mahner wohl, aber sie saßen da so heimlich, und jedem klopfte es unheimlich unterm Brusttuch, wenn er ans Heimgehen dachte. Und wenn es schon keiner sagte, so wollte doch keiner der Erste sein. Endlich stand die Patin auf und schickte mit zitterndem Herzen zum Weggehen sich an. Doch es fehlte ihr an sicheren Begleitern nicht. Und miteinander verließ die ganze Gesellschaft das gastliche Haus mit vielem Dank und guten Wünschen, allen Bitten an Einzelne, an die Gesamtheit, doch noch länger zu bleiben, es werde ja nicht finster zum Trotz. Bald war es still ums Haus, bald auch still in demselben. Friedlich lag es da, rein und schön glänzte es in des Mondes Schein das Tal entlang. Sorglich und freundlich barg es brave Leute in süßem Schlummer, wie die schlummern, welche Gottesfurcht und gute Gewissen im Busen tragen, welche nie die schwarze Spinne, sondern nur die freundliche Sonne aus dem Schlummer wecken wird. Denn wo solcher Sinn wohnt, darf sich die Spinne nicht regen, weder bei Tag noch bei Nacht. Was ihr aber für eine Macht wird, wenn der Sinn sich ändert, das weiß der, der alles weiß und jedem seine Kräfte zuteilt, den Spinnen wie den Menschen. Ende. Sie hörten »Die schwarze Spinne«
von Jeremias Gotthelf. Vorgelesen von Rainer Schuppe. Aufgenommen und bearbeitet im Coworking Space Raya Works in Santa Nie auf Mallorca. Ton und Technik Rainer Schuppe. Aufgenommen, bearbeitet und komplett erstellt mit Hindenburg Narrator. Wenn Ihnen dieses Buch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like und eine gute Bewertung. Und natürlich bin ich auch bereit, Ihr Buch, Ihr Video oder auch einen anderen Text zu sprechen.